Ja, vielleicht fangen wir an. Am Dienstag letzter Woche, am 10. November, hat die Familie bekannt gegeben, dass Claude Lévi-Strauss gestorben ist. Vielleicht haben Sie es mitbekommen. Ich weiß auch nicht, ob man Ihnen in der Schule gesagt hat, welche Bedeutung dieser Wissenschaftler hatte, aber wenn Sie das Inhaltsverzeichnis Ihres Readers betrachten, so werden Sie seinen Namen darin finden und einen Text von ihm. Und ich werde nächsten Montag dann hier auch etwas genauer auf Lévi-Strauss eingehen. Nur für heute: im letzten Jahr wurde sein 100. Geburtstag in aller Welt gefeiert und in wenigen Wochen wäre er 101 Jahre alt geworden, ein stolzes Alter. Lévi-Strauss war Soziologe, Ethnologe, Mythenforscher, Philosoph, und was wir ihm verdanken, will ich vielleicht zusammenfassen in drei Punkten. Einmal, er hat uns Europäer gelehrt, was Eurozentrismus ist. Eurozentrismus. Und er hat die Rechte der Indigenen, das heißt der schriftlosen Völker, gegen uns verteidigt. Vor allem berühmt geworden in seinem lesenswerten Buch, aus dem ich nächstes Mal auch einige Passagen vorlesen werde. Das heißt Tris Tropique, traurige Tropen. Und zweitens hat uns Lévi-Strauss gelehrt, dass das geschichtliche Denken nicht universal ist. Dass es Völker auf dieser Erde gibt, die keine lineare Geschichte wollen, die sich in einer zyklischen Zeit sehen wollen. Und er hat uns gelehrt, dass alle Gesellschaften immer wieder dieselbe Frage beantworten wollen, nämlich wie ist eine Gesellschaft zu schaffen, in der es sich leben lässt. Und der dritte Punkt, wir verdanken Lévi-Strauss den Strukturalismus. Den Strukturalismus, eine Theorierichtung, ohne die wir in der Soziologie arm dran wären. Und mit Systemen und Strukturen fange ich ja auch nach der Pause an. Ja, heute gebe ich dann aus, beziehungsweise können Sie das in der Pause abholen, Hinweise zur Anfertigung von Kommentaren. Denn zu der Klausur am 15.12. geben Sie ja an, zu welchem Buch aus der Bücherliste Sie einen Kommentar schreiben wollen. Und was ich mir unter einem Kommentar vorstelle, das steht nun ganz detailliert auf dem Hinweisblatt und die Tutorinnen und Tutoren werden Ihnen das auch noch erläutern. Dann habe ich jetzt noch gar keinen Überblick, ob Wiederholer da sind, BA-Freischützen oder Joker-Leute. Die haben keine freie Wahl, was das Buch angeht, sondern sie bekommen das Buch für ihren Kommentar genannt, und zwar am 15. Dezember auch durch Aushang an meiner Bürotür, und der Grund ist schlicht der, dann stimmt nämlich auch das Zeit-Leistungs-Verhältnis wieder, weil ja sonst Wiederholer Monate an ihrem Kommentar schreiben könnten. Also freie Buchwahl gibt es nur beim ersten Versuch, nicht beim zweiten. Ja, einzelne Stücke der Vorlesung habe ich seinerzeit einmal in dieses Buch eingearbeitet, Studium Soziologie. Das ist nun schon Jahre vergriffen, nur noch über Antiquariate erhältlich, mit, finde ich, erstaunlich erfreulich steigenden Preisen. Aber jetzt, wo das mein letztes Semester ist, habe ich beim Aufräumen in einer Ecke noch Exemplare gefunden. Wenn Sie das können Sie da zu einem reduzierten Preis im Sekretariat erstehen. Nur seien Sie gnädig, die studienpraktischen Teile in diesem Buch von 1996 sind hoffnungslos veraltet. Die Uni ist heute eine ganz andere geworden. Aber Theorieteile, die veralten eben nicht. Marx, Weber, Luhmann, Habermas und so weiter sind auch in Zukunft aktuell. So viel zu dem. Dann in der Pause heute habe ich wieder eine Liste mitgebracht für die 5+1 Gespräche. Morgen, in die kommen Sie her, tragen sich ein. Es sind wiederum neue Kekstüten dazugekommen. Es ist alles noch nicht aufgezehrt, also Dafür ist schon gesorgt. 5+1. Dann letzte Ankündigung. Einige werden es gemerkt haben. Das System ist zusammengebrochen. Und zwar das System der Prüfungsanmeldung ist zusammengebrochen. Nicht wahr? Einige wollten wahrscheinlich irgendwie noch da sich anmelden. Und es ging nicht. Das lag nicht an Ihrem PC, das lag nicht an Ihrer Unfähigkeit, sondern das System, wie gesagt, ist zusammengebrochen. Das ist auch erwartbar gewesen, denn dieses System war sehr teuer. Das System ist auch in sich so unsinnig, dass keine noch so intelligente Maschine sich selbst verstehen kann. Daraufhin hat die GEKO, die Gemeinsame Prüfungskommission, nun entschieden, die Anmeldefrist der Prüfungsleistung, was sie zum Teil ja überwiegend schon gemacht haben, aber für die Spätzünder, ist auf 10.11.24 Uhr jetzt neu terminiert. Und sie behaupten, dass das System jetzt auch wieder funktioniert. Ja, bitte. Ja. Also wenn das drin steht, dann muss das drin sein und sonst stürmen Sie das Prüfungsamt einfach. Ich war sowieso dagegen, das so zu machen, aber gut, der technische Fortschritt und was uns da alles versprochen worden ist. Jedenfalls, Sie wissen jetzt, neuer Versuch, neue Letztfrist, 10.11. 24 Uhr. Nächste Woche sprechen wir uns wieder. Also, wir sind beim Schlüsselbegriff soziales Handeln. Mit Max Webers Definition habe ich angefangen. Ich habe über Rational Choice gesprochen. Und dann habe ich mir gesagt, wenn diejenigen, zu denen ich spreche, das Ausgesprochene ebenso auffassen, wie ich es auffasse, dann werde ich, um meine Gedanken klar und eindeutig zum Ausdruck zu bringen, diese und jene Worte zu wählen haben. Und Sie haben sich dann wahrscheinlich innerlich gesagt, wenn der Professor mit seinen Worten eben jenen Sinn verbindet, welche ich mit Ihnen zu verbinden pflege, dann muss er, da er diese Worte gebraucht hat, dies und jenes haben sagen wollen. Wie entsteht subjektiv gemeinter Sinn? Sie haben gemerkt, die Sache ist komplizierter, als man geneigt ist anzunehmen. Der schlichte Satz, Menschen verbinden mit ihrem Handeln subjektiv einen Sinn, der wird bei Alfred Schütz zu einem hochkomplexen Prozess. Darf ich Ihnen mal helfen? Ja, natürlich kann man das alles auch einfacher haben und kann sagen, der Handelnde hat ein Motiv. Aber man steht dann auch schon wieder im Regen, wenn man genauer sagen soll, was das ist, ein Motiv. Und bei Schütz können Sie auch lernen, und das haben Sie auch gelesen, dass die Prozesse der Sinnkonstitution auf allen Ebenen von der Aussage, das habe ich erlebt, zur Aussage, das war ein wichtiges Erlebnis, es hat Relevanz für mich, weiter zum Aufbau von Sinnzusammenhängen bis zur Frage des Fremdverstehens, dass alle Prozesse der Sinnkonstitution in sich gebrochen sind oder doppelseitig sind. Es gibt die Bewusstseinsbewegung der rückwärtsgewandten Zurechnung und es gibt die Bewegung eines stromartig fließenden, noch nicht zugerechneten Erlebens. Sinn, so könnte man sagen, schließt immer den Strom ab, setzt eine Art Zäsur, aber dieses Abschließen zehrt in eigenartiger Weise von einem immer weitergehenden Erleben. Und diese Inadäquanz wiederholt sich in den Bewusstseinsakten, mit denen wir andere verstehen, im Fremdverstehen. Das Erleben des anderen ist dem Sinndeutenden a priori, sagen wir, unvollständig gegeben. Und ich hatte Sie ja auch schon auf die Volksweisheit hingewiesen, man soll nicht von sich auf andere schließen, das ist schön gesagt. Aber der Sinndeutende, der sagt stets zu sich, wenn der andere mit seinen Worten eben den Sinn verbindet, den ich damit verbinde, dann muss er, da er diese Worte gebraucht hat, dies und das haben sagen wollen. Das heißt, ohne eine Art von Projektion von sich auf andere ist überhaupt Sinndeutung undenkbar. Wir fantasieren uns, den anderen auch in der Soziologie, wir fantasieren in uns, Und dann erwarten wir auch, wenn wir in einer Face-to-Face-Situation sind, dass er uns korrigiert. Und dass er sagt, nein, so habe ich das nicht gemeint. Oder der andere belässt uns einfach im Glauben. Er korrigiert uns nicht. Er sagt nichts, er lässt uns dabei. Ne? Er sagt nichts, er korrigiert uns nicht. Warum? Vielleicht um uns loszuwerden oder auch um uns nicht mit unseren Projektionen bloßzustellen. Was, das denkst du von mir? So, ne? All das ist prinzipiell zweifelhaft in menschlichen Kommunikationen. Und Menschen im Plural müssen damit leben. Und wie sie das machen, was für Formen sie ausbilden, das untersucht Soziologie. Schütz hat hier sehr skrupulös bis in die feinsten Nuancierungen seine Theorie entwickelt. Und allein der Unterschied einer Sinndeutung, der mit dem kleinen Wörtchen weil arbeitet, und einer Sinndeutung, die mit dem Wörtchen um zu arbeitet, läuft ja über etliche Seiten des Kapitels des sinnhaften Aufbaus der sozialen Welt. Ja, ich will heute nur mit einer Theorierichtung fortfahren, die in den USA im Anschluss an einen anderen Autor entwickelt wurde, nämlich im Anschluss an George Herbert Mead, den sogenannten symbolischen Interaktionismus. Das ist der Punkt 5 in unserer Gliederung, symbolischer Interaktionismus. Ja, auch zu George Herbert Mead gehört ein philosophischer Hintergrund, wie überhaupt zu allen Handlungstheorien immer sehr viel Philosophie gehört oder Biologie bei Rational Choice. Weber steht im Kontext des Neukantianismus, hatte ich gesagt. Schütz steht im Kontext der Phänomenologie. Die philosophische Richtung, in deren Kontext George Herbert Mead steht, heißt Pragmatismus. Pragmatismus. Und in seiner klarsten Ausprägung findet man den Pragmatismus in den USA um 1900. Da entsteht diese Schule. Pragma kommt, wie so vieles Gute, aus dem Griechischen und heißt Tat. Das heißt, die Praxis spielt im Pragmatismus die Hauptrolle. Die Pragmatisten waren der Auffassung, um das ganz kurz zu sagen, sie waren der Auffassung, dass der Wert einer Erkenntnis oder einer Theorie davon abhängt, was für praktische Konsequenzen sich daraus ergeben. Und mit der Hegemonialstellung der USA in der Welt hat der Pragmatismus auch in viele Länder dieser Erde Einzug erhalten. Und um Ihnen nur kurz drei Namen zu nennen, wo Sie sich weiter klug machen können: Peirce, James, Dewey, drei Pragmatisten, Klassiker des Pragmatismus. Wie gesagt, diese Richtung entsteht um 1900, zeitgleich auch mit dem Neukantianismus und der Phänomenologie. Alle drei Geistesrichtungen haben ein gemeinsames Problem, nämlich die Grundlagenkrise des modernen Wissenschaftsbegriffs, die Grundlagenkrise des Rationalitätsbegriffs, und diese Krise hält ja bis heute an. Grundlagenkrise meint, um 1900 wachsen die Zweifel, ob es mit der einen menschlichen Vernunft möglich ist, alle Dinge dieser Welt aufzuklären. Um 1900 gerät die Einheit der Wissenschaft, Einheit der Rationalität, in eine Krise. Ich hatte ja schon erläutert den Unterschied Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften. Das sind unterschiedliche Rationalitätsauffassungen dabei. Diese Einheit der Vernunft gerät in eine solche Krise, dass es bis heute schwerfällt, etwas nicht nur fachlich für wissenschaftlich zu erklären, sondern allgemeinwissenschaftlich zu behaupten. Natürlich, jedes Fach kann sagen, also im Sinne der Soziologie ist das wissenschaftlich, im Sinne der Biologie ist das wissenschaftlich, im Sinne der Literaturwissenschaft ist das wissenschaftlich, im Sinne der Physik ist das wissenschaftlich, im Sinne der Archäologie ist das wissenschaftlich. Das ist klar. Aber was ist allgemein wissenschaftlich? Was ist die Einheit dieser Rationalität? Was ist überhaupt Wissenschaft? Oder ist das überhaupt wissenschaftlich? Und, meine Damen und Herren, im ersten Semester, ich muss Sie beunruhigen, diese Frage wird Sie jedes Semester erneut quälen, egal in welchem Fach Sie studieren. Jedes Semester werden Sie Zweifel haben, ob das, was ich da schreibe, was ich da tue, ob das eigentlich ist das eigentlich wissenschaftlich? Und wenn ja, in welchem Sinne ist das wissenschaftlich? Grundlagenkrise des Rationalitätsbegriffs? Nun, die Antwort der Pragmatisten war einfach. Die Antwort war kurz zusammengefasst: Wissenschaft ist das, was Wissenschaftler tun. Pragma. Und Sie merken natürlich, halbseiden ist das. Nicht? Damit ist das Problem überhaupt nicht gelöst. Wissenschaft ist das, was Wissenschaftler tun. Es ist irgendwie geschickt verschoben. Oder anders gesagt, Pragmatismus ist eben einfach ungemein praktisch. Der Pragmatiker kann sagen, es mag ja alles falsch sein, aber es funktioniert. It works. Und dass es funktioniert, das reicht. Ansonsten, ob das richtig ist oder falsch, spielt doch keine Rolle. Sie merken, da ist ein schwieriges Problem, steckt da drin. Und all dies hat nun auch Konsequenzen für die Handlungstheorie, die uns ja hier jetzt interessiert. Weber und Schütz gingen in ihrer Argumentation immer so vor, dass sie den Begriff sozialen Handelns vom Begriff des Handelns herzuleiten versuchten. Die Interaktionisten machen das nun in der pragmatischen Tradition ganz anders. Sie gehen immer von vornherein von einer sozialen Situation aus. Grob gesagt, es gibt gar kein einzelnes Handeln. Das ist eine Fiktion. Das gibt es gar nicht. Sondern was es gibt, ist immer von Anfang an nur ein Interagieren. Es gibt nur ein Interagieren. Jede Aktio ist, genau betrachtet, sagen Sie, eine Interaktion. Und aus der Perspektive einer stets vorgelagerten Interaktion, wo niemand einen Uranfang macht des Handelns, aus dieser Perspektive der vorgelagerten Interaktion ist das, was man Einzelhandlung nennt, immer eine Art unvollständiger Akt, den A tut und den B vervollständigt und in den C wiederum etwas dazu tut und A auch etc. Interagieren heißt im Kern, ich vervollständige deine Aktion und du vervollständigst mit deiner Aktion meine Aktion und gibst mir Gelegenheit, wiederum weiterzumachen, anzuschließen und fortzusetzen. Das heißt, Handlungen als Interaktionen, sie greifen, wie soll man sagen, wie Kettenglieder in einer endlosen Kette ineinander, aber nun nicht eben schematisch, wie das bei Ketten der Fall ist, sondern sie greifen ineinander mit Spielräumen. Und zwar mit Spielräumen der Umdeutung, der Akzentuierung, des Herausgreifens dessen, was der andere nun gemacht hat, der Schwerpunktsetzung und Sinn, der subjektiv gemeinte Sinn sozialen Handelns, auf den wir ja nun hingewiesen worden sind von Weber, dieser Sinn ist bei den Interaktionisten so etwas wie ein ausgehandelter Sinn. Ein in Interaktionen sich herausstellender Sinn, ein ausgehandelter Sinn. Wenn die Objektivisten sagen, wo kommt der Sinn her? Nicht? Objektivisten sagen, der Sinn, wo kommt der Sinn? Der Sinn entspringt der Sache selbst. Das ist eine objektivistische Position. Ne? Und zwar einer Sache selbst, so wie sie erfasst werden kann. Und der Subjektivisten sagen, der Sinn entspringt aus meiner Wertung, die Wertung, die ich einer Sache beilege. Das ist oder mein Erleben, was ich relevant finde, da kommt der Sinn her. In diesem Streit zwischen Objektivisten und Subjektivisten sagt der Interaktionist etwas ganz anderes. Und ich lese Ihnen ein Zitat vor, sage Ihnen gleich, von wem das kommt. Da heißt es, ich zitiere, weder betrachtet er, der symbolische Interaktionist, die Bedeutung als den Ausfluss der inneren Beschaffenheit des Dinges, das diese Bedeutung hat, das wäre der Objektivismus, noch ist für ihn die Bedeutung das Ergebnis einer Vereinigung psychologischer Elemente im Individuum. Das wäre die subjektive Seite. Vielmehr, so geht das Zitat weiter, vielmehr geht für ihn, für den symbolischen Interaktionismus, die Bedeutung aus dem Interaktionsprozess zwischen verschiedenen Personen hervor. Die Bedeutung eines Dings für eine Person ergibt sich aus der Art und Weise, in der andere Personen ihr gegenüber in Bezug auf dieses Ding handeln. Ihre Handlungen dienen der Definition dieses Dings für diese Person. Für den symbolischen Interaktionismus sind Bedeutungen daher soziale Produkte. Sie sind Schöpfungen, die in den und durch die definierenden Aktivitäten einander miteinander agierender Personen hervorgebracht werden. Okay. Also das war Herbert Blumer. Die Angabe finden Sie auch im Literaturverzeichnis, dieser kleine Aufsatz, der methodologische Standort des symbolischen Interaktionismus. Ja, symbolisch heißt dieser Interaktionismus, weil in menschlichen Gesellschaften Interaktionen charakteristischerweise und vorwiegend auf einer Symbolebene erfolgen, und Symbol meint hier im Sinne von Zeichen mit Bedeutung. Zeichen mit Bedeutung. Ja, noch einmal Herbert Blumer, der das Zitat, das das deutlich macht, er schreibt, ich zitiere, wenn Individuen individuell oder kollektiv handeln oder wenn Vertreter beliebiger Organisationen sich treffen, sind sie notwendigerweise dazu gezwungen, die Handlungen des jeweils anderen zu berücksichtigen, wenn sie ihre eigenen Handlungen ausbilden. Sie tun dies durch einen zweifachen Prozess, indem sie anderen anzeigen, wie sie handeln sollen, und indem sie selbst die Anzeigen interpretieren, die vom anderen gegeben wurden. Menschliches Zusammenleben ist ein unermesslicher Prozess, in dessen Ablauf anderen in derartigen Definitionen gesagt wird, was sie tun sollen, und in dem deren Definitionen wiederum interpretiert werden. Durch diesen Prozess gelingt es Menschen, ihre Aktivitäten aufeinander abzustimmen und ihr eigenes individuelles Verhalten zu formen. Zitat Ende. Also im symbolischen Interaktionismus rückt der Gedanke, ja, der prozessualen Handlungskoordination ins Zentrum. Die Koordination von Handlungsentwürfen in Interaktionen. Und ich weiß nicht, vielleicht haben Sie dann und wann auch schon mal selbst die Erfahrung gemacht, dass der subjektiv gemeinte Sinn, also der Sinn dessen, was ich eigentlich gewollt habe, als ich dieses oder jenes tat oder vorschlug, dass sich dieser Sinn überhaupt erst im Prozess der Interaktion mit anderen verdeutlicht, herausstellt, klar wird. Der subjektiv gemeinte Sinn, das Studium der Soziologie aufzunehmen, könnte schon im ersten Semester sich darstellen in der Perspektive als ein subjektiv, intersubjektiv ausgehandelter Sinn. Ich denke, innerhalb der Diskussion um den Begriff sozialen Handelns hat der symbolische Interaktionismus auch ein ziemlich gutes Blatt in der Hand. Er gehört auch heute zu den populärsten soziologischen Handlungstheorien, weil er so einleuchtend ist. Er hat in viele Sozial- und Geisteswissenschaften Eingang gefunden. Die Bedeutung einer Sache kommt nicht aus der Sache selbst, die Bedeutung der Sache kommt nicht aus meinem Spleen, sondern die Bedeutung der Sache kommt aus einem sozialen Interaktionsprozess. In Ihrem Reader findet sich ein Meisterstück solcher interaktionistischer Analyse. Ich habe lange überlegt, was ich da reinnehmen solle, wusste ich nie, nehme ich das oder das. Und dann habe ich gedacht, wenn man in solchen Verlegenheiten ist, dann nimmt man einfach einen Text über Verlegenheit, nämlich Goffmans Aufsatz Verlegenheit und soziale Organisation. Wenn Sie Goffman lesen, das ist spielend zu leicht zu lesen, das können Sie vom Einschlafen machen. Das schaffen Sie auch ohne Tutorenhilfe, aber Sie bekommen einen guten Eindruck von der Art, in der symbolischer Interaktionismus vorgeht. Ja, halten wir ein wenig Rückschau. Mit Weber haben wir angefangen. Mit der Verlagerung des Kriteriums für Handeln auf den subjektiv gemeinten Sinn. Dieser subjektiv gemeinte Sinn kann der Maximierungsregel folgen. Sie erinnern sich, imitiere die Erfolgreichen. So die Rational Choice Leute. Bei Schütz haben wir dann weitergelernt, die Genese des subjektiven Sinns in den rückwärts gerichteten Reflexions- und Erinnerungsbewegungen. Bei Schütz auch die Radikalisierung des Fremdverstehens kennengelernt, die tragische Seite, die da drin steckt, in jedem Verstehen, nämlich das Missverstehen. Bei den Interaktionisten schließlich haben wir gelernt, wie der Sinn nicht einfach nur der Handlung vorausliegt, sondern sich in sozialen Interaktionen überhaupt erst konstituiert, profiliert, fortlaufend re- interpretiert und modifiziert wird. Und eines ist Ihnen ja nun aufgefallen, ich habe es auch entsprechend betont in meiner Darstellung, die ganze Diskussion um diesen Schlüsselbegriff des sozialen Handelns ist beherrscht von der Frage nach Bedeutung, nach Sinn. Und man hat so den Eindruck, als ob auf dieser Ebene, die natürlich immer wieder zur Philosophie hin tendiert, irgendetwas entschieden werden soll, was auf einer Ebene des reinen Handelns selbst gar nicht entschieden werden kann. Hinzu kommt ein weiteres. So sehr sich auch alle Autoren, alle Richtungen in diesem Bereich bemühen, einen analytischen Begriff des Handelns zu konzipieren, mit dem man überall arbeiten kann, im Hintergrund sind, wie sollte das anders sein, immer sehr inhaltliche, materiale Vorstellungen von handelnden Individuen oder bestimmte Szenen von handelnden Individuen, die wie ein Film im Kopf ablaufen. Nicht bei Rational Choice Theoretikern, denen steht immer dieses Bild eines erfolgreich Agierenden im Vordergrund. Erfolgreich agieren. Bei Weber ein anderes Bild, das Bild eines Individuums, das sich irgendwelche Ziele und Zwecke setzt, die auch ganz spleenig sein können und die dann darauf bezogen, auf diesen Zweck rational handeln. Bei Schütz vielmehr das Bild eines einsamen Ichs, das einen verstehenden Zugang zum fremden Du sucht. Bei Parsons, auf dem wir auch noch zu sprechen kommen, haben wir das Bild einer handelnden Person, deren Taten eben eine Funktion für das Ganze der Gesellschaft haben. Darüber wird zu sprechen sein. Bei Arnold Gehlen, den ich kurz erwähnt habe, das Bild eines instinktlosen, chaotisch überforderten, reizüberfluteten Individuums, das für sein Handeln, für die Auswahl seiner Optionen, irgendwelche institutionellen Ordnungen, Orientierungen vor allen Dingen braucht, Orientierung. Bei den Interaktionisten ein ganz anderes Bild, nämlich das Bild vom zusammentreffenden Individuen, die ihre Handlungspläne zusammenbringen, um etwas Neues zu schaffen. Ja, ich denke nun, je mehr man versucht, von einem einzigen Bild her, die Liste ließe sich auch noch verlängern, wenn man versucht, von einem einzigen Bild her soziales Handeln auszulegen, umso schiefer, umso einseitiger wird die Theorie. Und in dieser Situation habe ich mir sozusagen als Faustregel angewöhnt, mir immer, wenn von Handeln die Rede ist, materiale Handlungstypen vorzustellen. Dazu komme ich jetzt, mein Punkt 6, materiale Handlungstypen. Und zwar habe ich vier immer im Kopf. Vier. Vier Typen, da ist immer ein subjektiv gemeinter Sinn da, aber diese vier Typen sind nicht ohne Brüche ineinander übersetzbar. Also ich gehe das mal durch. Erster Handlungstyp, das ist so ein Handeln, in dem sich gedacht, gemacht, Körpereinsatz, Geistesgegenwart ganz eng zusammenschließen, ein wertes Handeln, das sich unbeirrt in einer Tat finalisiert, so wie wir das eben auch gerne im Actionkino sehen, wenn wir was Aufregendes erleben wollen, also in meiner Generation natürlich der Wild-West-Film. Wenn Sie sich sowas noch ansehen, dann kennen Sie das nicht. Der Held legt den Gürtel mit den Revolvern um, nicht? Er steht auf, verlässt die Bar, der ist ganz Absicht, geht sicheren Schritts auf die Straße, zielt Reaktion schnell aus der Hüfte heraus und wieder ist die Welt durch Vernichtung eines Bösen besser geworden. Nicht? Das kennen Sie, ein Handlungstyp. Und es ist nun ganz erstaunlich, dass in soziologischen und philosophischen Handlungstheorien Töten als Handlung überwiegend nicht vorkommt. Jedenfalls habe ich noch keine gefunden. Selbst kluge Leute wie Bubner, Handlung, Sprache, Vernunft, seitenlang über Handeln, was das alles ist, aber Töten kommt nicht vor. Nun, angesichts der bis heute fließenden Ströme von Blut in der Welt spricht das nicht unbedingt für die Wahrnehmungsfähigkeit von Handlungstheoretikern. Also Tötungshandlungen, ob nun als Gangster oder als Soldaten als Henker oder Notwehrhandlungen, die sind immer so eine Art, wie soll ich sagen, Härtetest für Handlungstheorien. Wenn einer was Allgemeines über Handlung sagt, fragen Sie immer, und töten? Und dann merken Sie, klappt's oder klappt's nicht? Das ist mein erster Handlungstyp, den ich so als Szene habe. Der zweite materiale Handlungstyp, der wird auch in der Literatur immer wieder mal taucht er auf. Das ist die Szene, der Bauer hackt Holz. Nicht? Der legt sich den Klotz zurecht, ergreift die Axt, fängt an zu hacken und dann hackt er und hackt er und hackt er und hackt er. Und das Ganze geht ihm von der Hand, und zwar immer besser natürlich geht es ihm von der Hand, weil die Routine wächst. Anfangs muss er noch genau hinsehen, sich ziemlich konzentrieren. Aber jetzt nach 20 Minuten handelt er, wie soll man sagen, fast schon automatisch. Und er kann es sich auch leisten, seine Gedanken schweifen zu lassen, vor sich hinzuträumen. Tagträume, Erinnerungen, letztes Jahr das große Unwetter und wie nett die junge Nachbarin gestern gelächelt hat. Nicht? Und er hackt und hackt und hackt ununterbrochen weiter. Das sieht natürlich seine Bäuerin. Frau, die guckt aus dem Fenster und sagt, naja, ist ja heute ganz bei der Sache, der Mann. Dann kann sie hinterher noch den Zaun flicken und so, kann er hinterher noch den Zaun flicken und so weiter. Also das ist ja auch so ein Handlungstyp, der liegt auch noch auf der aktionistischen Linie, aber es kommt etwas anderes herein, es kommt herein die Routine. Und das Zweite, was hereinkommt, der Blick auf die äußere Aktion kann täuschen. Nicht wahr? Der Bauer hackt Holz, aber er tut noch was anderes, was die Bäuerin nicht sieht, weil es innerlich passiert. Sie missversteht den ganzen Vorhang. Holzhacken ist Arbeit. Arbeit. Und bei diesem Handeln geht es darum, etwas herzustellen, etwas zu machen. Beim Töten, so würde ich sagen, trägt der Akt sein Ende in sich selbst. Beim Arbeiten, beim Machen realisiert sich das Ziel in einem hergestellten Objekt. Zwischen Töten und Arbeiten gibt es eigentlich keine Brücke, wenn Sie mal genau nachdenken. Auch wenn Sie sich in Abstraktionen versteigen und sagen, also beide Handlungen bewirken eine Zustandsveränderung in der Außenwelt, einmal eine Leiche, das andere Mal ein Holzstoß. Das ist ja irgendwie ein bisschen komisch und kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass im Tötungsakt sich das Ziel im Tun selber realisiert. In der Regel tötet man nicht, um Leichen herzustellen, so wie man arbeitet, um Dinge zu produzieren, es sei denn, man arbeitet auf dem Schlachthof und es handelt sich um Tiere. Ist ja auch Arbeit da im Schlachthof. Ja, das war der zweite Streich und der dritte folgt zugleich. Dritter Handlungstyp. Miteinander sprechen, diskutieren, heißt er. Also auch so eine Szene. Hört auf, an dem Gerüst weiterzubauen, ruft der Vorarbeiter, wir machen jetzt Frühstückspause. Die Arbeiter stellen die Arbeit ein, nicht wahr? Setzen sich zusammen, plaudern, diskutieren, streiten, sie sprechen miteinander. Sprechhandeln. Sprechhandeln ist auch äußerlich erkennbar. Man macht den Mund auf und es kommt was raus. Man kann das zwar nicht sehen. Die Handlungen von Revolverhelden und Holzhackern sind mit dem Auge erkennbar. Wörter sind unsichtbar, dafür sind sie hörbar. Und dies ist ein banaler Umstand mit sehr weitreichenden Folgen. Sie werden vielleicht noch diese Szenen irgendwann in Ihrem Studium erleben. Nicht? Die studentische Vollversammlung tagt wieder mal mäßig besucht. Der UASTA-Vertreter gibt die üblichen Erläuterungen zur Lage. Und dann erschallt dieser Ruf. Wie heißt der? Nicht? Der heißt, wir haben genug Worte gehört. Wir wollen Taten sehen. Worte hören, Taten sehen. Die Muskulatur der Studierenden, die spannt sich, sie stehen auf, sie marschieren zum Rektorat, dann im Rektorat auch im Aug mit Magnifizenz, also vielleicht Handlungstyp 1, na, vielleicht doch nicht. Verhandlungen, Sprechhandeln, nicht wahr? Sie merken, es gibt da keine sinnvollen Übergänge, nicht? Verhandlungen, Sprechhandel. Wir fordern und so weiter, wir können aber nicht und so weiter. Verhandlung. Ja, meine Damen und Herren, Worte sind unsichtbar. Sie vergehen mit dem Schall. Worte hinterlassen keine Spuren wie Revolver und Äxte, jedenfalls keine sichtbaren Spuren. Und daher zweifeln wir, ob Worte äußern richtiges Handeln ist. Ein grundlegender Zweifel, den Sie überall finden. Ohne sichtbare Spuren sind in diesen Räumen der Universität vielleicht Billionen Worte verhallt, so wie der Satz, den ich eben gerade gesagt habe und die folgenden auch noch. Wobei ich natürlich eine gewisse Hoffnung habe, dass vielleicht doch irgendwelche inneren Spuren meiner Sprechhandlungen bei Ihnen vorhanden sind, aber genau mit Schütz gedacht weiß ich das natürlich auch nicht. Die Versuchung ist sehr groß, in der soziologischen Theorie überhaupt Sprechen zu dem Grundmodell für soziales Handeln zu erklären. Und der symbolische Interaktionismus geht genau in diese Richtung. Wenn Sie denken, Sinn ist ausgehandelter Sinn, und da kann es sich ja nur um Sprechhandlungen handeln. Das ist eine gewisse Verführung, und Begriffe, die Sie immer wieder in den Theorien finden, wie Sprechhandlung, Sprechakt oder Basishandlungen nach dem Modell von Basissätzen in der analytischen Philosophie, wenn Sie Philosophie studieren. Alle diese Sachen sprechen Bände über die Sehnsucht, alles Handeln irgendwie in Sprechen aufzulösen. Oder was auch noch auf uns zukommen wird, der Klassiker von Austin, How to do things with words. How to do things with words. Aber, meine Damen und Herren, ich würde auch hier sagen, so wie es keine Brücke zwischen Töten und Produzieren gibt, so gibt es auch keine Brücke zwischen Töten und Sprechen und zwischen Produzieren und Sprechen. Das ist eine andere Welt nochmal wieder. Und die Tatsache, dass wir über alle möglichen Taten und Untaten sprechen können, was ja ohne Zweifel der Fall ist, das gilt eben nicht umgekehrt. Es gilt eben nicht, dass alle möglichen Handlungen nach dem Muster des Sprechens ablaufen. Gleichsam, als ob das Nonverbale oder die nicht-diskursive Praxis, wie es heute auch heißt, nur ein Sonderfall oder eine Untergruppe des allgemeinen Kommunikativen, das heißt Sprechhandels, sei. Ja, drei materiale Handlungstypen habe ich Ihnen vorgestellt. Jetzt kommt der vierte und letzte bei mir. Der heißt Nachdenken, sich besinnen, nachdenken. Ich sitze im Spätsommer jedes Jahr, Vorlesungsvorbereitung im Garten, im Schatten eines Baumes, nicht? Dann habe ich meine ganzen Papiere und Skripte, und da liegen Notizen aufgeschlagen, Max Weber, soziologische Grundbegriffe 1, Handeln soll heißen, steht da, Sie kennen den Satz. Und dann denke ich nach, wann habe ich das eigentlich zum ersten Mal überhaupt gelesen, wie lange ist das her? Dann tauchen ähnliche Sätze zum Handeln auf, zum Begriff des sozialen Handelns, wo ich mal in Seminaren drüber gesprochen habe. Dann höre ich innerlich die Stimmen der Theoretiker sozialen Handelns, die mir nun ihre Argumente zurufen oder zuflüstern. Und dann frage ich mich, ja, was mache ich denn jetzt in diesen Vorlesungsstunden? Schlüsselbegriff Nummer 2, soziales Handeln. Soll ich das denn alles nochmal sagen? Was ich schon unzählige Male gesagt habe, immer dieselbe Leier, das bringe ich jetzt schon über 10 Jahre jeden Winter. Soll ich es nochmal? Dann sage ich mir, vielleicht lasse ich das überhaupt weg. Du brichst mit der Tradition. Du machst irgendwie was Neues, einfach was ganz Neues. Ein Gedanke, den überhaupt noch nie jemand vorher gedacht hat. Eine sensationelle Aussage. Und dann packt mich der Ehrgeiz. Irgendwie eine ganz neue Soziologie. Ein Paradigmenwechsel oder ein Bruch mit dem abendländischen Denken über Gesellschaft überhaupt. Und dann, dann fällt mir wieder ein, wie oft das ja eigentlich auch schon gesagt worden ist. Immer wieder diese theoretischen Sonnenaufgänge, die Turns, Cultural Turn, Linguistic Turn, Iconic Turn, Spatial Turns und so, Turnaround, immer wieder was Neues. Und dann erinnere ich mich, dann höre ich irgendwie einen längst verstorbenen Berliner Philosophen, zu, der mir über das Grau, im Grau der Abenddämmerung etwas erzählt, über die Dämmerung, das Zwielicht, bei dem die Eule der Minerva ihren Flug beginnt. Und ja, ich sitze noch immer unter dem Baum und jetzt ist Dämmerung und ich weiß echt jetzt noch nicht, was soll ich denn machen in dieser Vorlesungsstunde Soziales Handeln. Die Zeit ist verstrichen. Das ist nun wirklich ein schwaches Resultat in der Vorlesungsvorbereitung. Dabei war ich doch eigentlich ganz bei der Sache. Ich war doch immer dabei, immer beim Begriff des Handelns. Alles drehte sich um diese Handlung, zwei Vorlesungsstunden oder drei Vorlesungsstunden zum sozialen Handeln zu konzipieren, zu wiederholen, neu zu machen etc. Und wo sind die Früchte? Kein gehackter Holzstoß, kein niedergestreckter Bösewicht, auch nicht die Hoffnung, zu einer hörbaren Aussage, zu einer Sprachhandlung gekommen zu sein. Ein ganz schwaches inneres Handeln, würde Weber sagen, hat stattgefunden. Ein Nachdenken, ein sich Besinnen. Und wie ich dann aufstehe, weil es zu kühl, herbstlich kühl geworden ist, da beginne ich mich wieder einmal an eine Stelle aus Michel Foucaults Die Ordnung der Dinge zu erinnern. Und wo stand das nur? Und dann laufe ich ins Haus zum Bücherregal, finde es dann auch, nehme das Buch heraus, blättere dann darin herum. Wo stand das bloß? Ach hier, Seite 395 folgende, ich zitiere: Lassen wir diejenigen sprechen, die das Denken auffordern, aus seiner Zurückgezogenheit herauszutreten und seine Wahl zu treffen. Und dann sagt er über das moderne Denken, ich zitiere: Seit dem 19. Jahrhundert ist das Denken bereits in seinem eigenen Sein aus sich selbst herausgetreten. Es ist nicht mehr Theorie. Sobald es denkt, verletzt es oder versöhnt es, nähert es an oder entfernt es, bricht es, dissoziiert es, verknüpft es oder verknüpft es erneut. Es kann nicht umhin, entweder zu befreien oder zu versklaven, noch bevor es vorschreibt, eine Zukunft skizziert, sagt, was man tun muss, noch bevor es ermahnt oder Alarm schlägt, ist das Denken auf der einfachen Ebene seiner Existenz von seiner frühesten Form an in sich selbst eine Aktion, ein gefährlicher Akt. Und für die Leselöwen unter Ihnen lese ich auch noch den folgenden Satz: De Sade, Nietzsche, Artaud, Bataille haben es im Gegensatz zu all denen gewusst, die es ignorieren wollten, aber es ist sicher, dass auch Hegel, Marx und Freud es wussten. Zitat Ende. Das war es also, was ich gesucht habe. Diese Formulierung: Ist das Denken auf der einfachen Ebene seiner Existenz von seiner frühesten Form an in sich selbst eine Aktion, ein gefährlicher Akt? Das ist der vierte Handlungstyp. Nachdenken, sich besinnen. Was ist das? Das ist das unmerkliche Verrücken der Gedanken, die kleine gedankliche Umschaltung, der Geistesblitz, der Groschen, der fällt inmitten eines Archivs von immer schon Gesagten und immer schon Gedachten. Und von diesem inneren Handeln her führt auch keine Brücke zu den anderen drei Typen, weder zum Töten, noch zum Produzieren, noch zum Sprechen. Denn was ich Ihnen eben gesagt habe, war nicht das, was unter dem Baume stattfand, sondern ich habe mich daran erinnert, Ihnen dazu davon erzählt, so wie ich Ihnen ja auch von dem Holzhacker erzählt habe, ohne auch nur eine Axt in die Hand genommen zu haben. Ja, meine Damen und Herren, vier materiale Handlungstypen und ich ordne die in der Regel immer so auf ein Kreuz an: Töten, Produzieren, Sprechen, Nachdenken. Das sind, ja, wie soll man sagen, gleichsam regulative Bilder, Szenen für Theorien sozialen Handelns. Und wenn Sie nachgehen, sie passen ja alle auf das, womit wir angefangen haben. Sie passen alle auf die Webersche Definition, nicht wahr? Paragraph 1, Soziologie im hier verstandenen Sinne dieses vieldeutig gebrauchten Wortes soll heißen, eine Wissenschaft, welche soziales Handeln deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf und seinen Wirkungen ursächlich erklären will. Handeln soll dabei ein menschliches Verhalten einerlei auf äußeres oder innerliches Tun, Unterlassen oder Dulden heißen, wenn und insofern als der oder die Handelnden mit ihm einen subjektiven Sinn verbinden. Passt ja alles drauf. Ja, soziales Handeln, ich denke, der Streit um diesen Begriff, und ich habe Ihnen ja verschiedene Konzeptionen vorgestellt, bewegt sich auch in diesem Viereck, das können Sie sich auch mal aufmalen und an die Wand hängen, darüber kann man auch meditieren, wie über einem Mandala, was es damit auf sich hat. Ja. Bleibt zum Schluss nun noch an eine ganze Reihe von Phänomenen zu erinnern, bei denen ein Verhalten vorliegt, das nicht mit einem subjektiven Sinn verbunden ist. Das gibt es ja auch. Das sind zunächst mal körperliche Vorgänge, die irgendwie unwillkürlich sind. Zum Beispiel Husten, Erröten, Erbleichen. Oder ich habe mich ganz peinlich versprochen und das auch noch in feiner Gesellschaft. Oder meine Nachbarin hat mir bei dieser Gelegenheit ihr Weinglas, Rotwein, unglücklicherweise über mein Outfit gegossen. Dies Verhalten ist kein Handeln, obwohl die sozialen Folgen natürlich erheblich sein können. Schamesröte steigt auf und es ist nichts dagegen zu machen. Das sind Vorgänge, die können vielleicht die Psychoanalyse aufhellen. Psychoanalyse Sigmund Freuds, wenn Sie in seine Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse hineinschauen, dann gibt es einen ersten Teil, der heißt Fehlleistungen. Fehlleistungen. Also das sind Handlungen als Fehlleistungen. Versprechen, verlegen, vergessen etc. Ich klammere das hier aus, nicht weil es unwichtig ist, sondern weil unsere Zeit knapp ist. Schließlich ein ganz eigenes Kapitel ist Lachen und Weinen. Lachen und Weinen. Also wenn ich lache, verbinde ich mit diesem Verhalten einen subjektiv gemeinten Sinn. Ist übrigens eine super Prüfungsfrage. Wenn ich lache, verbinde ich mit diesem Verhalten einen subjektiv gemeinten Sinn. Wenn ich weine, wenn mir die Tränen kommen, ist dies Verhalten ein Handeln. Ich meine, dass das Lachen und wenn einer lacht und jemand anderes weint, dass das soziales Handeln auslöst, was weiß ich, trösten oder zustimmen oder was immer, das ist evident, aber das Phänomen selber, Lachen und Weinen selbst, Lachen und Weinen sind, so hat es Helmut Plessner gesagt, Grenzfälle, Grenzen menschlichen Verhaltens, eine wunderschöne Studie, Lachen und Weinen, erstmals publiziert in einer Zeitindex, müssen Sie auch sehen, 1941 in der Emigration, Lachen und Weinen. Und wenn Sie einen Moment nachdenken, so werden Sie feststellen, dass Lachen und Weinen, beide Phänomene ja sehr stark an jene Instanz rühren, die bei Weber Handeln vom Verhalten trennt, nämlich der subjektive Sinn. Nicht? Wann lachen wir? Wann lachen wir? Wir lachen über ein Geschehen, wenn der subjektive Sinn abstürzt. Sinnzusammenbrüche sind komisch, nicht wenn ein feiner Pinkel in den Matsch tritt. Ne? Slapstick-Szene. Wenn der subjektiv gemeinte Sinn abstürzt, dann lachen wir. Und wir weinen über ein Geschehen, wenn sich eine überwältigende Sinnlosigkeit ausbreitet. Das heißt bei Sinnverlusten. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie sich die materialen Handlungstypen nochmal durch den Kopf gehen lassen, über das Viereck und die Brüche, Grenzen, Brüche hinweggehen, dann die reflektieren, dann könnte man mal versuchen, in diese Trennungslinien bei dem Viereck immer mal ein mögliches Lachen oder mögliches Weinen eintragen. Ja, damit bin ich jetzt mit dem Schlüsselbegriff soziales Handeln zu Ende. Es geht nach der Pause weiter mit soziale Systeme, soziale Strukturen und bitte besorgen Sie sich die Hinweise für die Kommentare und für morgen. Ja, ich weiß, Sie kommen ganz zuerst an, weil Sie letztes Mal, genau, okay. so lange angestanden sind und nicht rangekommen sind. Also 5+1 Gespräche, Eintrag für